Die vermutlich berühmteste Kinderfrage auf einer längeren Autofahrt ist: Wie lang geht's noch? Wie lang geht's noch, bis wir endlich da sind? Unsere drei Kinder, die fahren glücklicherweise alle ziemlich gerne Auto und trotzdem haben wir ab und zu schon mal diese Frage gehört. Wie lang geht's noch? Vielleicht ist diese Frage aber nicht nur bei unseren Kindern ab und zu mal so, dass sie gestellt wird. Vielleicht kennst du sie ganz persönlich. Vielleicht vom Sonntagmorgen, wenn du im Gottesdienst sitzt und der da vorne so lang redet und du denkst innerlich, hey, wie lang geht's noch? Wie lange noch? Seit längerer Zeit ist das auch eine ganz, ganz große Frage im Nahen Osten. Wie lange noch? Bis wir endlich unsere Familienangehörigen wiedersehen, die als Geiseln gehalten werden. Wie lange noch? Wie lange dauert dieser Konflikt? Was heißt Konflikt? Wie lange dauert dieser Krieg noch? Oder ganz aktuell stellt man sich vielleicht auch die Frage, wie lange dauert es noch, bis es noch zu einer größeren Eskalation kommt? Wie lange noch? Das ist auch die zentrale Frage in diesem Psalm, den wir uns heute zusammen anschauen wollen, Psalm 13. Gleich viermal wird dort in diesem relativ kurzen Psalm diese Frage gestellt, wie lange noch? Geschrieben hat diesen Psalm David. Und wir wissen nicht genau, wann in seinem Leben er diesen Psalm geschrieben hat. Der Psalm selbst erzählt uns da nichts dazu. Einige Theologen vermuten, dass David diesen Psalm in der Zeit geschrieben haben könnte, als er von König Saul verfolgt wurde. Diese Geschichte, diese schwierige Lebensphase von David und Saul können wir im Alten Testament nachlesen, im 1. Samuel-Buch. Dort lesen wir, dass der amtierende König damals eben Saul neidisch wurde auf David, auf den jungen David, und zwar, weil David in den Augen von Saul noch viel beliebter und viel der größere Held zu sein schien, als Saul es war. Und darum wollte Saul David umbringen. Das war eine schreckliche und auch eine enorm gefährliche Zeit für David. Und wenn wir diesen Psalm 13, der von David geschrieben wurde, lesen, ja, dann können wir schon sagen, das könnte sehr gut möglich sein, dass dieser Psalm aus dieser Zeit stammt. Und dieser Psalm 13, der klingt so ganz anders als zum Beispiel Psalm 145. Das ist der Psalm für diejenigen, die da waren, der Claudio letzten Sonntag mit uns angeschaut und gebetet hat. Das war ein schöner Lobpreispsalm. In diesem Psalm wird Gott ja schon fast, wie soll ich sagen, überschwänglich gelobt und gepriesen für das, was er Wunderbares schon getan hat. Wir feiern mit diesem Psalm Gottes Größe und Gottes Gutheit. Das Positive, das Schöne, das steht absolut im Vordergrund. Dieser Psalm 145, das ist so ein bisschen ein Halleluja-Gebet. So ein Wow-Lobpreismoment. Und das sollen und dürfen wir auch. Gott fröhlich anbeten, ihn loben und preisen, ihm Danke sagen für all das, was er schon getan hat. Unbedingt. Unbedingt. Psalm 13 ist so ganz anders. Psalm 13 ist ein sogenannter Klagepsalm. Ja, er gilt sogar als klassisches Beispiel für all die vielen Klagegebete, die wir in den Psalmen finden. Gott anzubeten, dazu gehören nicht nur diese fröhlichen, ich nenne es mal bewusst so, Halleluja-Momente. In der Anbetung von Gott, in der Begegnung mit Gott, da hat vieles Platz. So auch das Klagen. In den Psalmen, ebenso quasi dem Gebetsbuch der Bibel, da gibt es vereinfacht formuliert so zwei große Kategorien. Das sind einmal diese Klagepsalmen und eben diese Lobpreispsalmen. Und jetzt wird spannend, es gibt wesentlich mehr Klagepsalmen als Lobpreispsalmen. Hättest du das gedacht? Es gibt mehr Klagepsalmen als Lobpreispsalmen. Und genau das ist ein Gedanke, der mir für heute Morgen sehr wichtig ist. Trauer und Klage, das darf, ja das soll sogar Platz haben in unseren Gebeten. Es ist absolut angebracht, bei Gott zu klagen. Und das bedeutet ganz und gar nicht, dass da jemand, der Klager, vielleicht einen schwachen Glauben hat. Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube, gutes Klagen kann mein Glauben, mein Vertrauen auf Gott stärken. Und darum wollen wir uns jetzt anhören, wie sich dieses Klagen damals bei David angehört hat. Die Worte, die wir gleich hören werden, die sind unverändert, so wie wir sie in der deutschen Übersetzung in der Bibel vorfinden. Die Vertonung, die stammt aus unserer Zeit. Auch das hat Claudio kurz angetönt. Die Sängerin und Musicaldarstellerin Tanja Uben, sie kommt aus Basel und sie hat für ihr Album Sela verschiedene Psalmen vertont. Und am 15. Dezember in diesem Jahr, also Ende Jahr, wird sie zu uns hier nach Murten kommen und zusammen mit ihrem 6-köpfigen Team ein Konzert inklusive Spoken Word Abend gestalten. Und da werden wir an diesem Abend einige von diesen Psalmen hören, die so ganz unterschiedlich klingen. Und heute Morgen hören wir uns schon mal einen Psalm an, eben Psalm 13. Ich lade dich ein, höre gut hin, höre gut auf diese Worte, mach dir ein erstes Bild davon, wie David damals gebetet und eben geklagt hat.
Wie lange willst du mich vergessen? Wie lange willst du dich verbergen vor mir? Wie lange soll ich mich noch sorgen? Wie lange soll mein Herz noch trauern, o Herr? Wende dich mir zu.
Was bedeutet es eigentlich, zu klagen? Klagen bedeutet eine Not, eine erlebte Not oder eine Sorge oder etwas Schmerzvolles in Worte zu fassen. Das, was auf mir lastet, das, was ich mit mir herumschleppe, dass ich dafür Worte suche und mich mit diesen Formulierungen an einen Adressaten wende. Ich trage heute deshalb diesen Rucksack als Bild dafür. Und beim Klagen sage ich Gott, dass ich es nicht okay finde, dass ich diesen Rucksack tragen muss. Es sollte doch nicht sein, dass ich permanent mit diesem Gewicht hinten an meiner Schulter durchs Leben gehen müsste. Und wichtig, klagen ist nicht jammern. Beim Jammern geht es nur um mich und dass ich mich selbst bemitleide. Oder vielleicht noch besser, dass andere mich bemitleiden. Beim Klagen geht es darum, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Not, meine Last zu Gott zu bringen. Und da geht es nicht um Schönrederei mit irgendwelchen schön formulierten, frommen Gebetsphrasen. Nein, da geht es um ein Ehrlichsein mit und vor Gott. Klagen, seine Last bei Gott abladen, das Herz ausschütten, vielleicht sogar einfach auch mal nur seufzen. Genau das finden wir in Psalm 13 in den ersten drei Versen, beziehungsweise in den Versen 2 und 3 nach der Einleitung. Wir lesen diese Sätze nochmal. Für den Chorleiter ein Psalm Davids. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Dieser Abschnitt besteht aus, ihr seht, 5 Zeilen und 4 davon beginnen mit den Worten, wie lange noch? Und vielleicht können wir ein bisschen erahnen, wie es David dabei gegangen sein muss, als er diese Zeilen aufgeschrieben hat. Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? David hämmert ja so quasi dieses wie lange noch so richtig bei Gott ein. Ich glaube, wir spüren alle in diesen Sätzen, da geht es nicht um eine Frage, die in erster Linie nach einem Sachverhalt fragt. David schreit zu Gott, er klagt bei Gott. Da ist eine Situation, die ist nicht so, wie sie sein sollte. Da ist etwas, das er sich so nicht vorgestellt und gewünscht hat. Wie lange muss ich das noch tragen? Ich persönlich bin in den allermeisten Fällen ein eher, wie soll ich sagen, nicht allzu emotionaler Beter. Ich bete meistens, wenn ich bete, eher ruhig und genau. Aber ich erinnere mich an ein paar wenige Gebete, da habe ich wirklich auch auf meinen Knien zu Gott gebetet und geschrien. Ich habe gefleht, ich habe vor Gott geweint und zu ihm geschrien, zumindest innerlich. Bei diesem einen Beispiel, da war es spät abends, viele haben rund um mich herum geschlafen, da habe ich innerlich lautlos geschrien. Zum Beispiel, als ich Angst hatte um das Leben unseres Kindes. David schreibt in Vers 3, da ist eine große Sorge tief in meiner Seele. Täglich ist mein Herz traurig und betrübt. Ich gehe davon aus, dass heute niemand hier bei uns ist, im Saal ist, der von jemandem mit dem Tod bedroht wird, so wie das vermutlich bei David bei diesem Psalm der Fall war. Ich gehe aber davon aus, dass heute sehr wohl Menschen in diesem Saal sind, die momentan eine Not erleben, die Angst haben, die sich von Menschen oder vielleicht auch von Gott vergessen oder verlassen fühlen, sich links liegen gelassen fühlen. Ich gehe sehr wohl davon aus, dass heute Menschen da sind, die innerlich schreien. Vielleicht hört das niemand herum, aber sie schreien innerlich. Meine Frage an dich heute Morgen, was ist deine Not? Was ist deine Sorge? Wer ist dein Feind? Vielleicht kein kriegerischer Feind, aber etwas oder jemandem, dem du dich unterlegen fühlst. Was ist dein Streit? Was ist deine Last, die du mit dir herumträgst? Wir nehmen uns jetzt einen kurzen Moment Zeit. Wir lassen diese 5 Zeilen einfach so hier stehen und ich lade dich ein. Lies noch einmal diese Sätze für dich still durch und dann formuliere du dir deine eigene Klage. Füll diese Sätze so, dass sie auf dich zutreffen. Benenne Gott, was dich beschäftigt, was dich bedrückt, was auf dir lastet. Und wichtig, das sollen jetzt keine eben schön formulierten, frommen Gebetsphrasen sein. Bitte nicht. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass wir diese Gebetszeit zuerst mal mit einer ausgiebigen Dankeszeit füllen, weil das macht man ja so. Nein, wir gehen direkt in diese Klage hinein. Wir dürfen einfach Gott unser Herz ausschütten mit dem, was uns gerade beschäftigt und belastet. Ehrlich sein vor und mit Gott. Ich lade dich ein, lass dieses ja uralte Gebet zu deinem ganz persönlichen Gebet werden. Und wir werden gleich, Jörg, instrumental wird das begleiten, damit da auch nicht irgendwie eine unangenehme Stille ist. Und ja, sobald du diese Zeilen gelesen hast, dann, wenn du willst, schließ doch deine Augen zu, sei ganz bei dir in diesem Gespräch mit Gott und nicht irgendwo bei deinen Sitznachbarn. Wir lesen weiter in diesem Psalm 13, die Verse 4 und 5. Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Diese nächsten Sätze von David, die wirken auf mich etwas ruhiger, vielleicht etwas beruhigter. Irgendwie passiert da bei David eine Veränderung. Zuvor hatte David sein Herz ausgeschüttet, geklagt, wie lange noch, hat er gerufen. Und jetzt hier adressiert er eine Bitte. In Vers 4 sagt er, bitte schau her, bitte hör hin, Gott. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass eine in Not geratene Person um Hilfe ruft oder Aufmerksamkeit sucht, weil sie Hilfe braucht. David sagt ihr, bitte schau her, bitte hör hin, Gott. David kanalisiert seine Not zu Gott hin. Es wirkt ein Stück weit so, als hätte er das, was er vorher aus seinem Herzen ausgeschüttet hat, was er Gott zugerufen hat, jetzt ein Stück weit gebündelt hat. Und dieses Paket oder vielleicht eben diesen Rucksack legt er jetzt vor Gott hin. Er sagt, Gott, jetzt bist du dran. Ich komme nicht weiter, ich brauche deine Hilfe, ich übergebe die Not dir, ich übergebe diese Last dir, bitte werde du jetzt aktiv. Diese Sätze, die klingen schlicht und sie klingen echt. Es ist eine Bitte, ein Hilferuf zu Gott. Wende dich mir zu, erhöre mich. Wir nehmen uns jetzt noch einmal einen kurzen Moment Zeit und noch einmal, wir lesen noch mal diese vier Zeilen, diesmal jede für sich still durch und dann lade ich dich wieder ein. Mach aus diesen vier Zeilen ein eigenes persönliches Gebet. Ich lade dich ein, nimm deine Last, nimm deinen Rucksack, den du trägst und leg ihn bewusst vor Gott hin. Formuliere eine kurze, einfache, aber ehrliche Bitte. Was wünschst du dir von Gott? Was erhoffst du dir von ihm? Bete, dass er hinsieht und hinhört. Ich weiß nicht, ob du schon einmal erleben durftest, dass Gott ganz konkret tatsächlich deine Last, deine Not, deine Sorge real, spürbar und sichtbar weggenommen hat, als du deinen Rucksack bei Gott abgelegt hast. Wir als Familie durften das auch, gerade zum Beispiel in dieser Zeit mit unserem Leon, ganz konkret und sichtbar und messbar erleben. Und ich glaube, ja, in solchen Momenten dürfen wir Gott fröhlich danken und jubeln. Denken wir an Psalm 145, Halleluja, in solchen Momenten, wie schön und gewaltig und großartig das ist. Aber was, wenn das nicht passiert? Was, wenn wir merken, dass diese Last nicht einfach so plötzlich verschwunden ist und sich in Luft auflöst? Was, wenn wir weiterleben und während dem Weiterleben plötzlich merken, diese Last ist immer noch da? Die ist nicht einfach weg, ich ziehe die in meinem Leben immer noch irgendwo mit. Lasst uns heute Morgen ehrlich sein. Zumindest in meinem persönlichen Leben, in meinem Glaubensleben, ist es nicht so, dass Gott immer direkt und sofort auf wunderbare Art und Weise so eingreift, dass sich meine Lebenssituationen verändern. Gewisse Lasten, gewisse Nöte, die lassen sich nicht einfach so abschütteln. Und auch in diesem Gebet von David hier in Psalm 13 finden wir nichts, das auf eine direkte Verbesserung von den äußeren Umständen darauf hinweisen würde. Und trotzdem, wenn wir diese Sätze lesen, merken wir alle, da hat eine Veränderung bei David stattgefunden. Wir lesen weiter, der bereits letzte Satz in diesem Psalm, Vers 6. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Ich denke, der zweite dieser drei Sätze, der macht ziemlich deutlich, dass sich David noch immer in dieser sehr herausfordernden Situation und sorgenvollen Situation befindet. Die Gefahr ist anscheinend noch nicht vorbei, er scheint noch nicht gerettet zu sein. Und trotzdem fällt David hier anscheinend eine Entscheidung, die er nicht zum ersten Mal getroffen hat. Ich vertraue auf deine Gnade. Gott, ich will dir auch weiterhin vertrauen in meiner Last, in meiner Not, mit meiner Leid, mit meiner Not, in meinem Leid. Auch wenn diese Not immer noch an mir hängt und ich sie nicht einfach loswerde, ich will weiterhin dir vertrauen und mit dich mich an dir festhalten. Ich lasse dich nicht los. In diesem Abschnitt ist der Blick von David in diesem Psalm ganz bei Gott. Sein Blick ist auf Gott ausgerichtet. Gell, am Anfang, da hat er bei Gott geklagt und laut herausgeschrien. Stürme schlage Gott in den Ohren. Und jetzt mittlerweile, wenn wir diese Zeilen lesen, merken wir, David scheint ruhiger geworden zu sein. Draußen mag es nach wie vor stürmen und toben, aber innerlich scheint er irgendwie eine Art Frieden zu erleben. Ja, sogar eine Freude scheint er zu spüren. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. David scheint sogar in allergrößter Not, vermutlich in Todesangst, auf früher investiertes Gottvertrauen zurückgreifen zu können. Gott war schon gut zu mir. Also wird Gott auch weiterhin gut zu mir sein. Und hier sind wir jetzt bei diesem Punkt, den uns Claudio letzten Sonntag mitgegeben hat. Lasst uns immer wieder gegenseitig uns daran erinnern, wie Gott in unserem Leben bisher bereits gewirkt und eingegriffen hat. Und dann lasst uns da diese Momente fröhlich feiern mit fröhlichem Lobpreis und Gottesanbetung. Ich glaube, das ist eine Hauptaufgabe von uns als Gemeinde, dass wir Gott loben und ihm Danke sagen für das, was er im Leben von anderen und von uns bereits getan hat. Und trotzdem hat sich dein aktuelles Problem, dein Schmerz, deine Sorge vielleicht noch nicht in Luft aufgelöst. Das hängt immer noch an dir, beim schönsten Lobpreismoment am Sonntagmorgen in der Gemeinde. Dann lade ich dich ein, so schwer es vielleicht auch sein mag, halte dir immer wieder vor Augen, wie Gott schon in deinem oder im Leben von anderen gewirkt hat. Gehe dann nicht in die Einsamkeit, sondern suche diese Nähe, gerade der Gemeinde, weil wir da etwas von dem erleben und hören und sehen können, was Gott im eigenen oder vielleicht auch im Leben von anderen getan hat. Halte an diesem Erfahrungsschatz fest. Halte an diesem Vertrauen auf diesen Gott fest. ich glaube, diese Klagegebete in den Psalmen, die sind wichtig und total wertvoll. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es mehr Klagepsalmen gibt als Lobpreispsalmen. Ich bin überzeugt, sie helfen uns, dass unser Vertrauen, dass mein Vertrauen auf Gott unabhängig von meinen äußeren Umständen stärker werden kann. Ich wiederhole diesen Satz noch, er scheint mir wichtig zu sein. Diese Klagepsalmen, sie wollen uns helfen, dass unser Vertrauen auf Gott unabhängig von meinen äußeren Umständen wachsen kann. Wenn wir uns diesen Psalm 13 noch mal kurz im Überblick anschauen, dann entdecken wir ein kleines, aber wichtiges Detail. Das erste laute Klagen hat David in 5 Zeilen beschrieben. Das zweite, die bereits etwas beruhigte Bitte, hat er auf 4 Zeilen beschrieben. Und der dritte Teil, der Blick auf Gott, diese bereits etwas erfüllte Freude, mit Freude erfüllte oder mit Frieden erfüllte Aussagen von David, dieser Blick auf Gott, das hat er in nur 3 Zeilen beschrieben. Jetzt, gell, ich glaube nicht, dass wir unser Gebet nach einem fixen Muster oder Schema konstruieren müssen. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dieser Überblick, der will uns zeigen, Klagen hat Platz. Gott hält das aus. Wir müssen, ich glaube sogar, wir sollten unser Schmerz nicht ignorieren oder unterdrücken. Wir sind eingeladen, all diese Not, diese Last zu Gott zu bringen und sie so zu kanalisieren bei Gott. Und dort öffnet sich dann durch diese Klage ein Weg, der über das Klagen zur Bitte zu diesem hoffnungsvollen Blick auf Gott werden kann. Die Psalmen laden uns ein, mit unserer Last diesen Weg einzuschlagen und zu gehen. Und gerade auf diesem Weg, so bin ich überzeugt, kann unser Vertrauen zu Gott stärker werden. Vielleicht hast du dich jetzt in diesem Bild hier ein Stück weit wiedergefunden. Du hast vielleicht deine Not schon abgelegt und irgendwo ziehst du das aber trotzdem in deinem Leben mit dir mit und so richtig los wirst du es nicht. Dann möchte ich dich mit diesem Rucksack ein letztes Bild ermutigen und vielleicht ein bisschen Trost zusprechen. In einem anderen Psalm formuliert es David nämlich so, Psalm 57. Wir lesen da eine ganz kurze Passage. Psalm 57, die ersten beiden Verse. Da steht jetzt ganz klar, ein Psalm Davids aus der Zeit, als er von Saul in eine Höhle floh. Also da sind wir jetzt in diesem Moment, als David von Saul mit dem Leben bedroht wird. Und da betet David, Gott, sei mir gnädig und erbarme dich über mich, denn bei dir suche ich Schutz. Unter den Schatten deiner Flügel will ich mich flüchten, bis das Unglück vorüber ist. Mit anderen Worten, was bleibt, wenn ich Not erlebe und diese Not bleibt? Es ist Gottes Nähe. Dann darfst du wissen, Jesus lässt dich mit deiner Not, mit deiner Last nicht alleine. Im Gegenteil, er möchte dich und deine Last tragen. Und damit diese Aussage, diese so zentrale und wichtige Aussage möglichst lange drin bleibt, habe ich Refo gebeten, dass er mir kurz hilft, dieses Bild so zu verdeutlichen. Vielleicht sieht es total lächerlich aus. Es ist okay, solange diese Aussage bleibt. Wenn du so einen Rucksack trägst, eine Last, eine Not hast, dann darfst du wissen heute Morgen, Jesus lässt dich damit nicht allein. Nein, er lädt dich ein, dich und deine Not und Last zu tragen. Jetzt hoffen wir, dass es geht. Ist okay? Der größte Beweis, der deutlichste Moment, woran wir das festmachen können, dass Jesus dich und deine Last und Not tragen möchte, ist der Moment, als Jesus dort an diesem Kreuz war. Als er gestorben ist am Kreuz. Denn genau in diesem Moment hat er alle Schuld und alle Last dieser Welt getragen. Für dich und für mich. Alles hat er dort auf sich genommen. Und mit seinem Blut, mit seinem Tod, hat er das getragen. Und darum dürfen wir an diesem Vers 6 festhalten, Gott, ne?
Ja.
Sehr gut. Dürfen wir an diesem Vers 6 halten und laut zu ihm aussprechen: Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Denn ja, der Tod ist längst besiegt und das, was mich bedrückt und belastet, das hat nicht die Oberhand. Das wird nie die Oberhand haben. Gott hat die Oberhand. Jesus hat das Entscheidende getan. Und darum wollen wir dieses Lob von David festhalten als Gemeinde immer wieder. Ich glaube, ich gehe jetzt langsam wieder runter. Danke dafür. Danke für mal. Ja, ein Applaus. Darum lasst uns als Gemeinde, egal wie unsere Lebenssituation vielleicht aussieht, festhalten, Vers 6b, ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Wir machen jetzt eine dritte Gebetszeit und diesmal binden wir das Ganze ein in die Lobpreiszeit. Lasst uns diese nächsten Momente einen Moment lang weg von uns und unserer Last schauen und hin zu Gott schauen. Und wenn du möchtest, dann lade ich dich ein, diesen Blick auf Gott so auszurichten, indem du zuerst das Abendmahl feierst. Und mit dem Feiern des Abendmahls wollen wir uns einen Blick bewusst auf das Entscheidende legen, was Jesus für mich getan hat, das zeigt und bezeugt, Jesus trägt mich und meine Last. Ich lese einen kurzen Ausschnitt aus Matthäus 26, und da lesen wir: Jesus nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Jeder, der mit Jesus leben möchte, ist eingeladen, dieses Abendmahl zu feiern. Wir wollen es aber nicht gedankenlos oder irgendwie leichtfertig nehmen. Darum soll jeder für sich prüfen, ob und wie er zu diesem Abendmahl kommt. Während dieser Lobpreiszeit, während dieser vier Lieder, bist du eingeladen, in einem Moment nach vorne zu kommen, ein Stück Brot und einen Becher mit Traubensaft zu nehmen, ganz bewusst, um zu sagen: Und ich lasse dich nicht los. Ich schaue auf das, was du bereits für mich getan hast, und ich will darauf vertrauen, dass du mich mit meiner Last, mit meiner Not nie in keinem Moment alleine lässt. Wir machen es so, dass wenn du nach vorne kommen möchtest, dann nimm doch diese Wege in der Mitte des Saales, und zurück zu deinem Platz findest du bestimmt auch von der Seite des Platzes. So kommen wir gut aneinander vorbei. Ich bete und dann steigen wir in diese Zeit ein. Ja, Jesus, wir werden dir deinen Moment bewusst auf das zentrale Ereignis zurückschauen, wo du da hast. Auf den Moment, wo du alle Last, alles Leid, alle Schuld von dieser Welt, von uns, von mir ganz persönlich auf dich genommen hast. Du hast einen Weg gewählt, der nicht einfach war. Du bist den Weg vom Sterben und dem Tod gegangen, damit wir das nicht müssen. Damit am Ende von unserem Leben nicht der Tod ist, sondern das ewige Leben. Was für eine geniale Perspektive, was ein grandioses Versprechen, das du uns da gegeben hast. Und noch sind wir, jetzt, die jetzt da sind, noch nicht am Ziel. Wir sind noch unterwegs, und da gibt es noch das eine oder andere, wo vielleicht so wie ein Rucksack an uns hängt. Eine Last, die wir mit uns tragen. Und wir dürfen aber heute schon wissen: Du hast all das getragen am Kreuz. Du hast das auf dich genommen. Danke vielmals, dürfen wir mit all unseren Ballast, die wir haben in unserem Leben, zu dir kommen, dürfen es bei dir herlegen und dich bitten: Schau du her, lass du her, greif du bitte ein, werd du aktiv. Und dann, wenn wir unseren Fokus, unseren Blick immer wieder auf dich richten und dir und damit auch uns ein Stück weit sagen: Jesus, wir wollen weiterhin vertrauen, dass du der bist, der uns hebt und sogar uns tragen möchtest, wenn wir nicht mehr können. Danke für deine Nähe, und ich bitte dich um besondere Momente, wo wir das jetzt erleben dürfen, beim Abendmahl in dieser Lobpreiszeit.